Lims Rat, der Podcast heute mit
Dominique.
Ohne Nachnamen.
Ja, oder?
Bester Einstieg ever. Okay. Beruf?
Chief Marketing Officer bei Altheos.
Heimatort?
Losdorf.
Bestes Berliner Kiez?
Humann-Kiez. Immer noch Prenzlauer Berg, aber nicht so Etepetete.
Bad Bunny oder Harry Styles?
Taylor Swift.
Dominique, ich bin schon so froh, dass du nicht Toto sagst, weil ich glaube, wir haben uns kennengelernt über eine Diskussion über Toto.
Ja, und ich bin immer noch Riesenfan.
Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
Das ist okay. Izzy und ich haben entschieden, dass wir immer heimlich dazu tanzen, wenn du nicht da bist.
Ah, hinter meinem Rücken. Längstes Intro ever. Fahrradindustrie, absolute Lieblingsbranche oder ich gewöhne mich langsam dran?
Lieblingsbranche.
Dominique, welches Rad hast du in letzter Zeit gerne wohin genommen?
Mein neuestes Abenteuer war, mit dem Limebike Richtung Eiffelturm zu fahren. Ich war nämlich Anfang Juni 2 Wochen in Paris und habe dann...
Ich dachte schon von Berlin aus, oh mein Gott.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin die bequeme Alltagspendlerin, ne, für alle, die mich schon mal kategorisieren wollen. Und ich bin über den Champs-Élysées in diesen Riesenkreisverkehr um den Arc de Triomphe rein. Und da kann man ja jetzt Fahrrad fahren. Seit den Olympischen Spielen gibt es ja überall Radwege. Und da dachte ich so, ja, nee, Leute, also alle, die mir irgendwie Gründe aufzählen, warum das hier mit dem Fahrrad und der Radinfrastruktur nicht klappt, dachte ich mir so, nee, also wenn hier ein Wille da ist, dass ich jetzt hier mit dem Fahrrad langfahren darf, dann geht das auch überall.
Habe ich auch schon gemacht, super.
Scary, aber war schon echt ein cooles Gefühl, da lebend rauszukommen. Und eigentlich war es gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja, mega.
Ja.
Dominique, wir sprechen heute über eine Studie, die soeben auf der Eurobike vorgestellt wurde, ofenfrisch sozusagen. So würden wir zwei Sauerteig-Expertinnen sagen. Machst du so Sauerteigbrot?
Nein,
ich
backe sehr gerne Kirschkuchen, das ist nämlich gerade Kirschsaison.
Kirschkuchen-Expertin, ich backe gar nichts. Auf jeden Fall geht es zu einem Thema, das uns beiden sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, das Vertrauen in Frauen. Ziel der Studie war, Bewusstsein zu schaffen für das Potenzial, das in der weiblichen Käuferschaft liegt und das auch zu quantifizieren erstmals. Mhm. Aber darüber hinaus identifiziert die Studie auch Pain Points, die Barrieren. Ihr arbeitet unterschiedliche Fahrerinnenprofile heraus und integriert Empfehlungen. Es sind 70 Seiten geworden.
Ja.
Von meiner Seite, ich bin wirklich blown away. Wir haben auf der Messe kurz gesprochen und du meintest, man könnte damit einen Podcast füllen und ich hatte ein bisschen Zweifel und dann habe ich diese Studie gesehen und dachte mir, oh, wir müssen eine Serie draus machen, weil so viel drinsteckt. Tiefsten Respekt, das ist nicht bezahlt, das ist ehrenamtlich und das ist echt eine enorme Leistung. Super. Und es liest sich toll. Es liest sich sehr unterhaltsam. Darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht noch als Hintergrund. Initiiert, beauftragt und ausgearbeitet wurde das Ganze eben von Women in Cycling Germany, gesponsert von der Eurobike, durchgeführt von der IFH Köln Marktforschungsinstitut, ich glaube sehr spezialisiert auf den Handel, oder?
Ja.
Und Dominik, du bist mit Isabel Eberlein, Amelie Suttner und Katja Richards federführend verantwortlich für diese 70 Seiten. Unglaublich beeindruckend. Aber magst du dich vielleicht, nachdem du schon deinen Nachnamen nicht nennen wolltest, kurz vorstellen, damit wir so ein bisschen deinen Hintergrund in der Branche kennen?
Also, ich arbeite bei Altheos, leite dort das Marketing. Wir sind eine 100%ige Tochter der AXA, unserem Partner für integrierte Versicherungen, ganz modern Embedded Insurance als Begriff für alle Denglisch-Fans. Und wir arbeiten mit dem Handel zusammen, Leasinganbietern, Herstellern, Online-Plattformen, überall dort, wo Schutz Mehrwert bietet. Und ich selbst bin vor 3,5 Jahren in die Fahrradbranche gekommen mit meinem Start, bin auch sehr früh bei Women in Cycling gelandet. Und
warum?
Naja, ich habe so ein bisschen die Frauen gesucht. Also mein Start So am Anfang habe ich schon gedacht, so, pff, also ich verstehe hier kein Wort, war super viel Fachjargon, habe da auch immer wieder mal echt ein bisschen auch doof irgendwie daneben gestanden, während so Gespräche stattgefunden haben. Und ich meine, das gehört halt dazu, neue Branche, man muss erstmal zuhören, lernen, Fragen stellen, heimlich googeln, trotzsicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit. Und dann kam Women in Cycling. Im Januar hat Isabelle und einige andere hier in Berlin den ersten Summit organisiert. Da bin ich hingegangen. Dann konnten wir uns mit Themen einbringen. Da habe ich gesagt, ich würde gerne über Kommunikation sprechen. Und dann haben wir an diesem Tag da gestartet. Dann hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet. Und seitdem sind wir in dieser Arbeitsgruppe. Und jetzt wird es halt immer mehr Hubs, ne? Wir sind regionale Hubs, 8 Stück in Deutschland, immer mehr Arbeitsgruppen entstehen. Ist schon krass, was so in 2,5 Jahren alles entstanden ist und wie groß wir geworden sind.
Ist das Gründungsjahr 2024 von Women in Cycling Germany?
Ja, wir haben uns jetzt offiziell auf Januar 2024 geeinigt.
Ja. Genau. Weißt du auswendig, wie groß das Netzwerk inzwischen ist?
Ja, ich habe heute nochmal Amelie gefragt, damit ich auch wirklich die richtige Zahl kommuniziere. Wir sind 700 aktive Frauen, die ehrenamtlich sich engagieren. Wir haben über 2500 Follower auf LinkedIn mittlerweile. Wie gesagt, 8 regionale Hubs, wo jeder und jede auch lokal sich engagieren kann. Und wir haben natürlich auch diese internationale Komponente, dass wir mit Netzwerken wie Le Femme Velo, Women in Cycling Benelux, Italien, Schweiz oder Uplift in der UK zusammenarbeiten.
Was ist so der Hintergrund der Frauen? Kommen die eher aus Industrie, Handel, Wissenschaft, Politik, alles durchgemischt?
Alles durchgemischt. Alles, was du da gerade aufgelistet hast, ne? Viel auch Radinfrastrukturplanung, Radsport, Verbände. Also wir sind eigentlich ein sehr breites Abbild.
Ja. Das war für mich auch immer beeindruckend, so in den letzten Jahren. Also diese Treffen gab es ja schon vorher, nur dieses Women in Cycling Germany zusammenkommen und zu sagen, jetzt formieren wir uns tatsächlich, ist jetzt, ja, was du meintest, Januar 2024. Und ich habe nicht nur tolle Frauen kennengelernt, sondern eben auch Frauen aus ganz unterschiedlichen Feldern. Mhm. Und das empfand ich wahnsinnig bereichernd. Ich habe so viel gelernt. Vielleicht, dass wir das Bewusstsein mal nach außen tragen. Wie kann wer teilnehmen? Wo kann man zu Women in Cycling Germany stoßen?
Also ihr findet alle Informationen auf velostiftung.de. Dort gibt es oben im Menü den Reiter Women in Cycling. Dort findet man alle Infos, Anmeldeinformationen. Die Arbeitsgruppen sind dort aufgelistet. Der Newsletter ist dort verlinkt. Events sind sichtbar, man kann sich alle Studien runterladen. Also dort ist eigentlich so unser Content-Hub. Wir haben auch eine WhatsApp-Community, da kann man sich dann über Amelie Suttner auch anmelden und hinzugefügt werden. Dort stellen sich dann immer alle vor und dann geht das eigentlich schon los. Da kann man dann auch Fragen stellen, hey, ich suche das und das, kennt jemand, wer, wen, blub.
Also es ist schon auch Speakerinnen zum Beispiel.
Speakerinnen zum Beispiel, daran arbeiten wir auch. Speakerin.org, da rufen wir gerade alle Frauen auf, die gerne auf die Bühne möchten oder Expertise in einem bestimmten Bereich haben, sich dort anzumelden, weil wir da gerade eine Sprecherinnen-Datenbank mit aufbauen. Mhm. Also an alle Frauen, die zuhören und ihr möchtet gerne mehr Sichtbarkeit haben, geht auf diese Datenbank.
Ich werde häufiger gefragt, ja, was macht ihr denn da so? Was versteht man sich, Women in Cycling Germany? Ich sehe es ein bisschen mehr als nur ein Netzwerk, Community. Ich merke immer mehr, wie so auch eine Form von Think Tank, wenn man so möchte, wird. Wie würdest du das für dich definieren?
Also es ging natürlich schon auch ein bisschen zögerlicher los, ne? Wir mussten uns erstmal alle kennenlernen und auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie das eigentlich ist, in so einem Netzwerk und Ökosystem zu funktionieren. Und dass man sich auch trauen darf, Fragen zu stellen oder übers Geschäft zu reden, mögliche Kooperationen oder auch Kollaborationen. Und das wird jetzt immer mehr. Ich nehme unheimlich viel für meine Arbeit daraus. Es ist immer wieder spannend, so viele Insights zu bekommen und sich auszutauschen. Das haben wir halt vorher so, glaube ich, in dem Format nicht gehabt.
Mhm. Und in der Form ist es auch eine Lobbyorganisation geworden, weißt du? Also Wir betreiben schon auch irgendwie Lobbyarbeit und dieses Paper, diese Studie, als ich es gelesen habe, dachte ich mir wirklich, das wird was lostreten. Ich glaube, das wird Bewusstsein schaffen, weil es so wichtig ist und so gut aufbereitet und so viele Punkte jetzt schon identifiziert werden, Hebel identifiziert werden, wo Leute ansetzen können. Also super hilfreich. Aber jetzt geben wir mal rein in die Studie.
In unsere kleine Bibel.
In eure kleine Bibel. Warum diese Studie?
Also die Idee ist auf dem Summit im Januar entstanden, in der Masterclass von Carla Sommer. Die hat nämlich zusammen mit Kerstin von Schicke Mütze und Frauke von Lucky Bike eine Masterclass zum Thema Fahrradhandel gemacht. Und dann haben wir halt auch darüber geredet, wie viel lassen wir denn da eigentlich liegen? Und was bedeutet das denn eigentlich wirtschaftlich, wenn Frauen sich im Fahrradladen oder im Verkaufsprozess nicht wohlfühlen oder nicht wiederfinden? Und wir drehen uns da ja auch oft im Kreis. Oft wird es auch eine emotionale Diskussion. Ne? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt das Buch Machtgebiete gelesen. Das ist ein Buch, wo Vorständinnen berichten, wie ihre Erfahrungen in Machtgebieten sind. Fand ich sehr spannend. Und der coole Teil im Anhang ist, die haben versucht zu kalkulieren, wie viel von unserem Wirtschaftswachstum eigentlich gebremst wird, weil es strukturelle Dinge gibt, Gender, Pay Gaps, wie auch immer, ob man das jetzt gut findet oder da zustimmt oder nicht. Aber es kostet uns alles Geld und bremst Wachstum. Und dann haben wir überlegt und haben dann auch so eine Gruppe geformiert innerhalb dieser Masterclass. Wir haben so viele Daten in diesem Markt, können wir das nicht mal kalkulieren, was es eigentlich bedeutet, dass Frauen keinen Zugang zum Produkt Fahrrad haben.
Also keinen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber
ja, okay.
Ich glaube, wir kommen gleich.
Ja. Oder zu wenig vielleicht.
Ja.
Oder sich da nicht angesprochen fühlen. Ja, hast du recht.
Viele. Ja. Wie seid ihr dann methodisch vorgegangen?
Wir haben uns einen Partner gesucht, IFA Köln, wo wir einfach wussten, auch von vergangenen Studien, die haben ein wissenschaftlich fundiertes System, führen regelmäßig Studien durch, B2C-Umfragen, haben bereits einen Datensatz, den sie nutzen können und sind halt auch versiert darin, wissenschaftlich, wirtschaftliche Kalkulationen zu machen. Und wir sind einfach mit einem ganz simplen Konzept, was wir in Claude erstellt haben, zum IFH und haben gefragt, ist das was ihr umsetzen könnt? Können wir das verifizieren, dass das wirklich valide Daten werden und nicht nur ein Bauchgefühl oder was die KI recherchiert hat? Und dann haben die sich das angeguckt, haben gesagt, ja, das können wir machen. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten.
Und dazu kam noch eine Studie von Altheos selbst und auch eurem Mitbewerber Linexo.
Genau, da haben wir uns zusammengetan.
Das ist auch immer schön, dass dann so eine Zusammenarbeit zustande kommt, weil das für euch, glaube ich, gerade auch so in diesem Servicebereich so spannend ist. Frauen, ja, super spannendes Thema, aber nicht nur für euch. Dazu gibt es auch noch Expertinnen-Interviews. Ich habe durchgezählt, 10 Stück.
Mhm. Ja.
Wahnsinn in der Kürze der Zeit. Geh mal rein. Was ist der Status quo? Wo stehen wir jetzt aktuell mit der Industrie, bevor wir das Potenzial jetzt mal so ins Auge fassen?
Recht kurz gefasst, Status quo, wir sind 51% der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, auch erstmal der erste Startpunkt. Daraus abgeleitet hat IFH ermittelt, Frauen erwirtschaften 38% des Umsatzes in der Fahrradbranche. Das sind knapp 4,5 Milliarden Euro. Wir haben auch letztes Jahr eine Studie gemacht, wo es mehr in die Branchenstruktur geht. Also wie viele Frauen sind Entscheiderpositionen, welche Tätigkeiten haben sie und so weiter. Und dort ist zum Beispiel rausgekommen, 30% der Frauen sind in Führungspositionen. Wenn man aber zum Beispiel in Tätigkeiten reingeht wie Verkauf und Vertrieb, sind es 27%. Auch Produktangebotsentwicklung 29%. Also wir haben so immer so ein Drittel von dem Kuchen. Wenn man jetzt so in die Struktur rangeht, wie die Organisationen besetzt sind, aber auch wenn es um den Umsatz geht.
Jetzt macht ihr diese Studie zu einer Zeit, wo es der Branche nicht so gut geht. Mhm. Wie sind die Aussichten ohne die Frauen? Oder wenn wir bei den 38% Frauen bleiben?
Also laut dem IFH bewerten 45% die aktuelle Lage als eher durchschnittlich. Aber insgesamt hat der IFH prognostiziert 0,1% Wachstum bis 2030.
Stagnation.
Ja.
Kann man nicht anders ausdrücken.
Ja.
Also wir würden jetzt in eine Stagnation blicken. Es würde einfach bis 2030 so weitergehen.
Ja.
Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil das ist die Basis. Also wir können so weitermachen wie bisher. Dann stagnieren wir halt und dann brauche ich da aber auch keine Beschwerden hören, ja, und kein Gejammer, sondern dann macht man halt so weiter oder man nimmt irgendwie die Herausforderung an und sagt, wir unlocken hier das Potenzial, das die Frauen mitbringen. Was für Potenziale wurden jetzt in dieser Studie tatsächlich aufgedeckt?
Also wir hatten ja gehofft, dass Frauen als Zielgruppe Potenziale mit sich bringen. Also das war die Rechnung der Studie. Hätte ja auch sein können, dass das Ergebnis ist so,
Leute,
wir haben alles erreicht, so alles, was an Frauen in der Branche geht, ist erreicht, mehr ist nicht. Und eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, dass noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft sind, weil das bedeutet, da haben wir alle noch Platz, uns zu adaptieren und neue Bereiche zu erschließen. Und das ist ja für uns alle gut.
Absolut.
Und was wir jetzt an Potenzialen identifiziert haben in der Branche, ist, dass wir im Fahrradmarkt selber, also rein Fahrräder, ein Umsatzpotenzial von 319 bis 570 Millionen Euro haben bis 2030. Und wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, also inklusive Zubehör, Bekleidung und Service, dann kommen wir auf 520 bis 950 Millionen Euro. Und das sind halt, je nachdem, welchem Szenario man folgen möchte, 2 bis 4% Wachstum pro Jahr bis 2030.
Wo sind denn Frauen bisher einigermaßen stark vertreten als Käuferschicht und wo weniger? Habt ihr das, also so ein bisschen habt ihr das ja auch durchaus auch herausgearbeitet?
Ja, also vor allem Citybikes und City-E-Bikes prägen so die Fahrradwahl von Frauen. Sportorientierte Fahrradtypen spielen aktuell noch eine eher untergeordnete Rolle. Aber zum Beispiel auch nach Gesprächen, es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Fahrradladen in Bleirach im Allgäu, habe ich gelernt, wo der Allgäu ist. Warst du, glaube ich, dabei?
Das Allgäu, Dominik, das Allgäu, mein Gott.
Wo mir auch erzählt wurde, ne, dass es regelmäßige Female-Only-Ausfahrten gibt, mit durchschnittlich 30 bis 40 Teilnehmerinnen. Und das jede Woche.
Und das im Allgäu.
Ja, und das, also ne, Allgäu soll ja wunderschön sein, habe ich gehört. Wo waren wir stehen geblieben?
Sorry, dass ich dich da mit meiner Heimat...
Nein, alles gut, das ist okay. Das ist auch schon extrem peinlich, aber okay.
Nein.
Wir sind halt aktuell noch so die Alltagsnutzerinnen. Ne, wir haben auch einen hohen Anteil an Biobikes. Also zum Beispiel, haben 2025... 1,6 Millionen Neuräder gekauft, davon ziemlich ausgeglichen 50-50 E-Bikes versus Biobikes. Wir sind zum Beispiel recht stark, was Gebrauchträder angeht. Da sind wir bei 0,7 Millionen und davon 0,5 Biobikes und 0,2 E-Bikes. Mhm. Also da es ist schon so, dass Frauen Fahrräder kaufen, aber wir sind halt hauptsächlich noch in dem Alltags-Stadtrat-Universum unterwegs.
Interessant fand ich auch, dass ihr es aufgeteilt habt zwischen Fahrräderzubehör, Bekleidung und Reparaturen. Und da gab es ein Ergebnis, das mich überrascht hat. 38% Anteil bei Fahrrädern, 38% Anteil bei Zubehör, Bekleidung.
28%.
Hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht, weil ich dachte... Also, man soll ja nicht immer pauschalisieren, aber wo ein Sport ist, ist doch ein Outfit.
Absolut. Ja. Womöglich nicht ausreichend schön genug, aber wer weiß. Also auch hier spannendes Potenzial, wo man mal reingehen könnte und weiter forschen könnte. Warum? Wo liegen da noch unsere Chancen?
Ja, absolut.
Auch interessant, hier mit Marken mal zu sprechen und ihre eigenen Erfahrungen zu hören, Zahlen zu sehen und so weiter.
Ja.
Also steckt wahnsinnig viel, das müssen wir jetzt hier sagen, es ist ein sehr, sehr dichtes Studium und da steckt so viel drin. Bitte beschäftigt euch damit auch selbst, je nachdem, aus welchem Bereich ihr kommt. Gebrauchtmarkt fand ich auch sehr spannend. Du hast es angesprochen. Besteht da so ein grundsätzliches Interesse bei Frauen tatsächlich für gebrauchte Räder, das ja als Thema spannend werden könnte in Zukunft?
Also ich würde sagen, dass der Gebrauchtmarkt schon relevant für Frauen ist. Die Daten, die wir aktuell haben, ist, dass 64% der Frauen einem Kauf des Gebrauchtrads beim Fachhandel offen gegenüberstehen. Und Betonung Fachhandel. Im Vergleich dazu 56% der Männer. Mhm. Also da sind wir sogar mal drüber, was die Affinität eigentlich angeht. Tatsächlich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit für Frauen mehr eine Rolle beim Gebrauchtradkauf. Und vor dem Kauf, wenn es um Gebrauchträder geht, und auch hier wichtiges Signal für den Handel, ist für Frauen vor allem die persönliche Beratung und die Probefahrt relevant.
Ja, dann bleiben wir doch kurz beim Handel, weil, also wir haben ja auch wirklich die Frage, was für Empfehlungen kann man denn mitgeben? Nicht nur, Mensch, es gibt viel Potenzial, was ich so ein bisschen gedacht habe, die Studie belegt es nun, quantifiziert es, hier, wir haben sehr viel Potenzial, so könnte der Kuchen aussehen, sondern ihr geht ja direkt rein und sprecht Befehle aus.
Befehle, sprecht, ja.
Und sprecht Empfehlungen aus und befragt auch eben Experten. Handel und Service ist für Frauen total wichtig.
Ja. Und zwar haben wir da ja sehr viele Stimmen. Also zum Beispiel Alex von Giant oder Gudrun Schala, die halt zum einen sagen, und das geht ein bisschen auf das strukturelle Thema, mehr Frauen überhaupt in die Industrie und in den Handel zu rekrutieren und einzubinden, ne? Um einfach schon an der Quelle, da wo das Produkt entsteht, da wo der Service entsteht, da wo der Verkaufspunkt ist, dass dort einfach auch mehr Frauen präsent sind. Weil das natürlich automatisch Entscheidungen beeinflusst, diverse Perspektiven einbringt und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich das Thema, und das ist natürlich auch für den Handel interessant, Frauen legen einen viel größeren Wert auf Empfehlungen aus dem Freundes- oder Familienkreis. Nämlich 51% von Frauen informieren sich aus ihrem unmittelbaren Umfeld.
Ob das heißt, immer so klug ist? Ne? Ob das immer so klug ist?
Ja, naja, aber es ist ja auch, in der Studie kommt ja auch raus, dass wir uns nicht so für die Technik interessieren oder dass jetzt nicht so was ist, was uns catcht. Und klar sehen wir dann vielleicht die Werbung oder das neue Modell, was rauskommt, aber wir können mit den Begrifflichkeiten vielleicht in dem Moment gar nichts anfangen. Ne? Woher auch die Frage ist, ob dieses schneller, größer, besser in Technik-Features sprechende Kommunikation auch der richtige Weg ist. Und sich dann halt zu informieren im Umkreis, wenn man vielleicht sieht, du fährst auch Bike, bin auf der Suche nach einem Fahrrad, worauf muss ich denn achten? Das ist halt für Frauen einfach ein viel wichtiger Kanal. Und auf den kann man ja einspielen, ne? Also wenn man sich die verschiedenen Personas mal anschaut, die in der Studie drin sind.
Auf die kommen wir gleich, ja.
Kommen wir ja gleich noch drauf, ne? Da gibt's ja diese sehr starken Passion-getriebenen Frauen. Und dann gibt's die Alltags- und Servicebedürftigen Personas. Und ich sehe die so wirklich in der Passion und der Leidenschaft stehen. Das sind eigentlich so die Multiplikatorinnen für die kommende Generation oder die kommenden Frauen, die dann da reinrutschen, ne? Und wenn man die an sich bindet und auch Communities aufbaut, ob das jetzt Ausfahrten sind oder auch Kundenbindung einfach betreibt, dann hat man natürlich einen ganz anderen Hebel, weil sich das automatisch rumspricht in dem Umkreis und in dem Netzwerk der jeweiligen Kundinnen.
Massiv. Also ich habe ja auch mit dem Handel hier und da gesprochen und ein Beispiel, das ist jetzt wirklich bei den schon passionierten Fahrradfahrerinnen oder den Einsteigerinnen in den sportlichen Fahrradbereich. Ein Händler aus Wien hat auch zu mir gesagt, come what may, egal was, ich habe jetzt eine Frau eingestellt, die hat alle Freiheiten, auch finanziell. Die soll Vollgas geben, weil ich sehe hier das Potenzial, das ist unser Wachstumskurs in den nächsten Jahren. Hier gebe ich jetzt alles rein, sie soll alles ausprobieren, wenn es nicht klappt, dann nicht. Ausfahrten, anschließend Kaffee und Croissants, was auch immer. Und sie hat vollkommen freie Hand. aber jetzt auch auf einem anderen Bereich. Ich finde, in der Studie ist deutlich geworden, wie wichtig der Fachhandel für Frauen ist als Vertrauensanker irgendwie in der Form. Ja, also er spielt eine Schlüsselrolle. Sie wollen sich informieren und sind auch überdurchschnittlich interessiert an Beratung. In welcher Form diese Beratung dann stattfinden soll, inwieweit man dann auf technische Details eingeht oder die Technik wiederum anders der Frauen nahe bringt, also erklärt, wie es ja auch ein Beispiel heißt, eher darauf eingeht, dass es bei einem Cargorad mit Kindertransport gut ist, wenn man am Anfang schnell beschleunigen kann und was das für die Stabilität des Fahrzeugs bedeutet und so weiter, als auf Newtonmeter einzugehen. Mhm. Das sind so Punkte, glaube ich, die interessant wären für Schulungen.
Ja, ich glaube auch, dass der Wert in der Beratung liegt vielleicht im ersten Schritt darin, Fragen zu stellen. Warum möchtest du das Fahrrad? Warum bist du hier? Warum? Was für eine Art Fahrrad suchst du? Welche Art Nutzung hast du? Was ist dir wichtig? Hast du schon irgendwas recherchiert? Und da erstmal zuzuhören. Und da halt einfach wirklich dann den Bedarf zu ermitteln anhand dieser Fragen und der Antworten, die man bekommt. Und dann Entscheidungen trifft oder unterstützt, eine Kaufentscheidung zu treffen.
Ja, und den Frauen niemals das Gefühl geben sollte, dass sie dumm sind und diese Fragen nicht stellen sollten.
Ja.
Das ist, glaube ich, rein natürlich klar, aber wird halt nicht immer so praktiziert. Wir wissen es vielleicht, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, hat sich aber auch viel getan, so auch in meiner Erfahrung. Jessica Schumacher von Easy hat betont, dass Frauen das Fahrrad auch viel ganzheitlicher sehen, also da auch das Potenzial tatsächlich Zubehör und vom Alltag her denken. Also da könnte man auch reingehen und sagen, wieso muss Zubehör unter den Tisch fallen, wieso nicht eine prominente Rolle einnehmen, dass man erklärt, wie handlich es ist dann, wenn man diese Taschen, Körbe, sonstige Dinge beim Kindertransport dabei hat, oder?
Ja, und Jessica hat es mit Izzy ja auch sehr klug umgesetzt und hat zum Beispiel eine Kooperation mit GoFluo gestartet. GoFluo ist ja auch ein frauengeführtes Startup, ich glaube aus Belgien. Mhm. Und die entwerfen und designen einfach super coole Fahrradtaschen. Werde ich auch nicht müde, die irgendwie zu promoten, weil ich selber auch begeisterte Nutzerin bin.
Haben die dann auch, weil ich kenne sie jetzt nur von den Westen, ich kenne diese GoFluo-Westen, die so, also reflektierendes Material, leuchtend.
Ja.
Und das ist bei den Taschen auch so dann?
Die Taschen haben auch unterschiedliche Farben, die sind jetzt nicht Neon.
Okay.
Aber sie sind auf jeden Fall reflektierend und gut sichtbar, wenn es dunkel ist. Aber da haben sie halt wirklich ein System, was auf das Izzy-Kompaktrad spezifisch modelliert ist, die Taschen designt, haben auch ein Co-Branding drauf gehabt. Also das ist das Izzy-Logo neben dem GoFluo-Logo. Und damit haben sie dann halt auch Aktionen und Promotions gespielt.
Interessant. Okay. Dann großes, großes Thema. Sicherheit. Wen wundert's, aber es kam sehr, sehr deutlich raus. Sicherheit ist, glaube ich, das Thema, was die Fahrradindustrie neu denken muss, wo sie einen neuen Ansatz einfach mal sich komplett zurücknehmen und sich in die Rolle der Person auf dem Rad versetzen muss und nicht von sich ausgehen, wie man selbst durch den Verkehr steuert.
Ja.
Magst du zum Thema Sicherheit was sagen? Was kam da in der Studie raus?
Also von den Befragten haben 49% der Frauen gesagt, dass sie sich im Straßenverkehr unsicher fühlen. Na, und 56% nennen Sicherheit als wichtiges Kaufkriterium. Das sind so die Daten, die aus der Studie rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist auch für uns als Branche sehr wichtig, weil wir konzentrieren uns oft auf die Wirtschaft. Aber wenn es um Radinfrastrukturplanung geht, Lobbyarbeit, auch gegenüber der Politik, da ziehen wir uns oft dann auch ein bisschen raus. Und damit meine ich gar nicht nur jetzt, dass wir irgendwie auf die Bundesregierung zugehen oder das Verkehrsministerium, sondern auch auf ganz lokaler Ebene, weil dort wird ja oft über die Radverkehrsinfrastruktur entschieden.
Ja, ich sehe es aber nicht nur als Infrastrukturthema.
Ja.
Das ist auch ein Produktthema.
100%, das ist der zweite Standpunkt, ja.
Ja.
Also wir reden jetzt gerade sehr viel von sehr starken Motoren. Und Alex von Hefer hat es in seinem Interview in der Studie sehr treffend gesagt, ne? Starker Motor, schön, alles gut, aber du musst trotzdem an der Ampel mit Kind sicher anfahren können. Und das ist halt, wo ich schon auch merke in Gesprächen, da entsteht eine gewisse Unsicherheit. Kann ich mit das Ding bedienen? Kann ich mit dem Fahrrad fahren? Bin ich damit sicher unterwegs? Und ich glaube, dass man aus dieser Feature-Kommunikation, also dieser sehr technischen, in eher auch eine Sicherheitskommunikation gehen soll. Weil viele von diesen technischen Aspekten dienen ja der Sicherheit. Aber sie werden einfach nicht übersetzt.
Ja.
Und das kommt ja auch sehr stark in den Interviews raus, dass man wirklich auf die Nutzerbedürfnisse halt eingehen muss, wenn wir halt wissen, wir können das Hauptpotenzial bei den sicherheitsbedürftigen Personas und der serviceorientierten Persona heben, dass man sich das halt konkret und genau auch anguckt, wie die Präferenzen dieser Personas sind und dann die Kommunikation danach auch anpasst. Und das muss ja nicht sofort sein, dass man seine komplette Positionierung oder sein Branding über Bord wirft. Man kann das ja auch in einem kleinen Pilotprojekt auch AB testen und halt schauen, wie Menschen auf die jeweilige Kommunikation reagieren.
Absolut. Also Kommunikation ist, glaube ich, tatsächlich, es fiel mir auf fast jeder Seite, dass ich gedacht habe, im Grunde nur ein Kommunikationsproblem.
Ich glaube auch. Vieles ist ein Übersetzungsthema.
Ja. Ich habe das Gefühl immer, das sind wir jetzt nicht die einzige Branche, dass man wahnsinnig schlau sein will. Man will immer schlauer sein als die anderen. Man will zeigen, wie wahnsinnig schlau man ist. Das ist ja gut, so geht das Vorwärtsgehen in der Produktentwicklung. Ja. Aber im Grunde muss man versuchen, so schlau zu sein, wie die Person, die es benutzt, die man anspricht.
Ja.
Und nicht von oben herab auf irgendeinem Level zu kommen und versuchen, diesen Funnel zu bedienen. Das muss jetzt gar nicht sein, dass man sich über die Person stellt und auf sie herabblickt im Sinne von Arroganz. Es kann auch ganz einfach sein, dass man nicht versteht, dass die Person es nicht versteht. Das ist limitierend. Also das sind Scheuklappen, die man ablegen muss. Das ist, wer ist deine Zielgruppe? Was versteht die von dem? Was versteht sie nicht? Dann erkläre es ihr in anderen Worten.
Ja, der Fisch muss halt... Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Da sind wir.
Ne? Und oftmals sind wir ja alle in unseren Bubbles. Das ist ja auch okay, ist ja auch angenehm.
Ich verstehe nichts von eurer Versicherungssprache.
Hä?
Ich verstehe auch nichts von eurer Versicherungssprache.
Verstehe ich manchmal auch nicht immer alles. Aber das ist ja, wir haben das gleiche Problem übrigens in der Versicherungsbranche.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das zu übersetzen ist auch eine große Herausforderung.
Das muss auch alles übersetzt werden. Das versteht nämlich sonst kein Mensch. Und du kannst eine Versicherung auch nicht einfach machen, weil wenn sie einfach ist, ist sie meistens nicht so gut.
Ja.
Also das ist halt wirklich eine Übersetzerfrage. Und ich hatte in meinem allerersten Job in den USA, habe ich mit ganz vielen Firmen im Maschinenbau und in der Wasserwirtschaft zusammengearbeitet. Ganz klassischer deutscher Mittelstand. Und die wollten in die USA, um dort ihr Geschäft aufzubauen. Ne? Weil super Wachstumsmarkt. Aber da kommst du halt mit diesen Datenblättern und mit diesen Techniken und Made in Germany kommst du da halt einfach nicht ran. Du musst dir eine Geschichte überlegen und ein Narrativ. Und entweder hast du halt Kostenersparungen oder es ist einfach besonders angenehm. Du musst irgendeine Art Nutzungskommunikation haben, egal ob du im B2B oder im B2C-Bereich bist. Und wenn du da halt nur über dein Produkt oder die Technik redest, dann läufst du automatisch die Gefahr hin, dass das nur die Leute verstehen, die auf dem gleichen Level sind wie du. Und damit verlierst du halt einen großen Teil deiner möglichen Zielgruppe. Einfach weil die dann das Gefühl haben, das ist nicht für uns, das ist nicht für mich. Sehe ich mich nicht wieder.
Ja, vielleicht ist deshalb die Studie auch so gut geworden, weil sie auf den 70 Seiten wirklich viel eröffnet, viel erklärt und viel Handlungsoptionen mit auf den Weg gibt. Stößt schon so Narrative an. Ja. Einen Punkt wollte ich noch ansprechen, der aufbereitet wurde, wo ich überhaupt nicht auf den Radar hatte und bei der Reflexion und auch den Kommentaren dazu dann mir bewusst wurde, ach ja, natürlich Leasing.
Ja.
Es ist eigentlich ein genialer Hebel, das wissen wir alle. Mhm. Aber Frauen sind unterrepräsentiert. Auch wieder logisch.
Das habe ich auch gelesen und gehört und dachte mir so, ja, warum denn eigentlich? Das kann ja eigentlich nicht sein.
Ja, wir sind vollzeitarbeitende Nichtmütter.
Ja,
Dominique, das ist wirklich dieser Blickwinkel. Das war das Erste, was mir dann aufgefallen ist. Sissi, du hast keine Familie.
Ja.
Teilzeit, Elternzeit spielt für dich keine Rolle.
Ja.
Langfristige Planungssicherheit in dem Job, Vollzeitmodelle und so weiter ist eigentlich, da herrscht eine Unsicherheit bei vielen Frauen.
Ja, absolut. Und das Zweitrad beziehungsweise Partnerleasing taucht eigentlich in der Kommunikation kaum auf. Also dass man auch über den Partner das Rad mitleasen kann, das ist eigentlich was so noch gar nicht in den Köpfen ist. Ne? Und auch da ist es halt wichtig, was ja auch Linda von Bike Leasing in ihrem Interview gesagt hat, dass man halt auch mal über eine differenziertere Zielgruppenansprache nachdenken muss, ne? Und nicht über diese Klischees, sondern ne, sich halt mal wirklich überlegt, so in welche Netzwerke kann ich denn rein? Wo finde ich denn Frauen, die eigentlich Sport- oder Fahrradaffin sind? Und wie kann ich da auch Vorbilder schaffen? Ne? Kooperationen mit Influencern oder auch Women in Cycling. Also ich meine, es ist sowieso echt eine Mammutaufgabe für Leasinganbieter bei Unternehmen, die Mitarbeitenden zu aktivieren. Aber vielleicht ist es auch am Produkt. Und wir als Versicherungspartner von Leasinganbietern, wir setzen uns jetzt auch hin. Wir müssen überlegen, ist eigentlich unsere Versicherung inklusiv? Was müssen wir eigentlich machen, damit Frauen in all ihren Lebenssituationen geschützt sind? Und was bedeutet denn das eigentlich, ne?
Das macht ihr, und also damit das jetzt nicht zu Altheos-lastig wird, das macht sicherlich auch Linexo und die anderen. Also dafür ist es ja. Ja, aber absolut, da bin ich mir sehr sicher. Dafür ist die Studie ja auch da mal anzustoßen und sich selbst zu hinterfragen und zu überlegen, wo ist unsere Stellschraube? Vielleicht ist da gar nicht so viel zu drehen. Ja.
Ja,
super. Sorry, wolltest du zu dem Thema noch was sagen?
Nee, alles gut. Nee.
Dann würde ich gerne auf die unterschiedlichen, du hattest es schon angesprochen, Weiderprofile, wie ihr es nennt, eingehen, weil ihr habt ja, also zumindest nur in dieser Studie der Eva Köln, 1000 Personen befragt, und dann hat sich herauskristallisiert, Frauen sind ja gar nicht so alle gleich, überraschenderweise, sondern es gibt unterschiedliche Profile. Magst du mal erklären, wen ihr da herausgearbeitet habt?
Das war tatsächlich auch eine Initiative des IFHs, wo wir in der Arbeitsgruppe auch super dankbar für sind, weil natürlich, Frau ist halt nicht gleich Frau, ne? Und da wirklich Personas auszuarbeiten, das war eine Ergänzung, die dann im Laufe des Projekts hinzugekommen ist. Wir haben halt auch gesehen, ne, also es gibt insgesamt 5 Profile, die ausgearbeitet worden sind. Wir haben so die Passion-Driven, also Fahrrad als Lebensstil, das sind 18% der Frauen. Dann haben wir 2 größere Buckets, die Frauen, die eher nach Sicherheit suchen, ne, also wo es halt wirklich um den Sicherheitsaspekt geht, das sind 26%. Dann die serviceorientierten Rider, 23%. Dann gibt es die 2...
Wie würdest du serviceorientierte Fahrerin irgendwie definieren? Also technisch jetzt nicht das Selbstvertrauen vom Herren. Wow, das ist jetzt hier in diesem Kontext auch entspannt. aber die sind dann auch besonders spannend für den Fachhandel, denke ich,
oder? Ja, voll, weil die haben eine niedrige Technik- und Markenaffinität. Mhm. Genauso wie die Persona mit dem Sicherheitsaspekt. Auch dort ist eher, was Technik und Marke angeht, eine niedrige Affinität. Die haben aber halt zum einen sehr hohen Bedarf nach Sicherheit und die 2. Persona einen sehr hohen Bedarf nach Service. Und das ist doch mega, dass da ein Bedarf nach Service angeht. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie die Preisbereitschaft aussieht, da ranken wir zwischen Mittel und Hoch bei den beiden Personas. Das heißt, ich habe eigentlich Frauen als Zielgruppe, die einen hohen Sicherheitsaspekt haben, den ich adressieren kann mit meinem Angebot, mit dem Fahrradprodukt, mit Zubehör, Helm, Schloss. Ne?
Sind ja alle Sicherheitsaspekte. Spielt dabei ja auch eine wichtige Rolle. Ergonomie spielt dabei ja auch eine wichtige Rolle.
Und du hast eine mittel- bis hohe Preisbereitschaft. Hm. Und Service geht sehr weiter. Hast du die Beratung, Fitting, After Sales, dass du kontinuierlich auch mit der Person dann weiterhin in Kontakt bleibst und dann auch Upselling machen kannst. Also das klingt jetzt alles sehr objektiv, ne? Wir sind ja immer noch Frauen und Menschen und so weiter. Aber das sind ja zwei sehr klare Personas, wo man sehr viel Potenzial aushebeln kann, mit dem, was schon da ist.
Riesige Wertschöpfungskette eigentlich dann auch.
Ja.
Dann Typ 4, Typ 5.
Typ 4 sind die Inconsistent Rider. Da ist das Fahrrad schon etabliert, aber nicht die priorisierte oder das priorisierte Fortbewegungsmittel. Das sind ungefähr 9%. Also die schwanken immer so, mal fahren sie Fahrrad, mal nicht. Die haben eigentlich auch eine hohe Nutzung, so bei 60%, fahren mindestens einmal die Woche. Aber Fahrrad ist halt nicht so das der Kern. Ne? Und es sind halt auch viel klassische Alltagsräder, eher einen geringeren E-Bike-Anteil. Eigentlich, hier hört es auch auf, hier ist dann keine Emotionalität mehr gegenüber dem Fahrrad an sich. Da sind wir dann auch bei sehr niedrig, was Technik und Markenaffinität angeht und dann auch weniger Bedarf, was Sicherheit und Service angeht und auch einen niedrigen Punkt, was Preisbereitschaft angeht. Na, also die kann man halt punktuell, wenn es um bestimmten Nutzen geht, noch mit antargeten, aber das sind dann halt, ist dann halt eher eine Persona, wo man sich schon auch dann wahrscheinlich im Marketing ein bisschen die Zähne ausbeißen kann. Und die fünfte Persona, das sind halt die, die eher Low Involvement haben, also die halt nicht mal einmal die Woche mit dem Fahrrad fahren, ganz unterdurchschnittlich mit dem Fahrrad unterwegs sind, ganz einfache Standardräder, wirklich auch hier sehr niedrige Emotionalität, keine Technik oder Markenaffinität. Und ich würde halt das mal wirklich als Pyramide sehen. Du hast halt die Passion-Driven, dann hast du Safety, Service-Oriented, dann Inconsistent und Low-Involvement. Und ich glaube, dass wenn wir die Passion-Driven Rider weiter für Fahrrad begeistern und wirklich effektiv Maßnahmen definieren über Word-to-Mouth-Marketing, Multiplikatoren-Kampagnen, und da auch einfach eine Community zu bauen, dann bringen die automatisch andere Frauen mit, die vielleicht noch im Safety-Seeking sind oder Service-Oriented. Ne, ich bin zum Beispiel Service-Oriented. Durch und durch. So, ich bitte, hilf mir.
Ja, das bin ich auch, aber alles, ich bin, glaube ich, eher so passion-driven.
Und ich habe Frauen in meinem Umfeld, die mich immer mehr in diese Richtung passion-driven Rider packen, in den Sportbereich, wo wir halt erstmal mit Indoor-Cycling anfangen und irgendwann habe ich sicherlich den Mumm, mit dem Gravel-Bike das erste Mal eine Ausfahrt zu machen, ohne Angst zu haben, dass ich sterbe. Das sind halt einfach Dinge, wenn du nicht weißt, dass das eigentlich super easy sein kann, du nicht das perfekte Outfit brauchst, du jetzt nicht irgendwie hier mit 100 km/h mit dem Fahrrad auf der Landstraße langbrettern musst. Ich habe ja keine Ahnung. Ich sehe ja nur diese unheimlich schnellen, geschniegelten Radrenngruppen in Brandenburg, meistens nur Männer, die sich da relativ zügig durch die Landschaft bewegen. Und ich frage mich halt so, boah, weiß ich nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich kann ich's. Aber ich brauche jemanden, der mir die Hand reicht und der mir hilft, über diesen internen, das ist eine reine Kopfsache.
Ja, aber also Dominique, ich sehe es nicht nur als reine Kopfsache, es wird ja aktiv betrieben, dieses exklusive, dieses Kodex bilden, das ist ja ganz, ganz stark auch, um Menschen davon fernzuhalten, beziehungsweise sich zu erhöhen, sich herauszustellen. Ja. Also da muss man das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Sockenlänge sein muss, ich weiß gar nicht, gehören jetzt die Bügel von der Fahrradbinde unter den Helmgurt oder drüber? Ganz, ganz wichtig. Mhm. All diese Dinge, sondern einfach losfahren. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr wird das aufgeweicht, was da an Kodex draußen kursiert, wer dazugehören darf, wer nicht. Das ist so überkommen. Wir sind eine Gesellschaft, die auf, Gott sei Dank, auf Gesundheit setzen kann, muss. Longevity ist ein Thema.
Ja.
Und einfach Spaß haben ist ein Thema.
Ja, Fatima hat von Axel hat's gesagt, ne?
Vielleicht zur Erklärung, das war bei der Eurobike, beim Women in Cycling Breakfast ein Talk. Fatima von der Axel-Gruppe, Vice President Sustainability. Ja.
Mhm. Sorry. Die gesagt hat, lasst uns mal nicht nur Fahrräder verkaufen, sondern Spaß.
Sie mit 27 das Fahrradfahren gelernt hat.
Ja.
Genau das ist es. Also aber nochmal auf diese Pyramide zurückzukommen, ich sehe das auch so, also dass man sozusagen das so staubsaugerartig, dass man die Menschen nach oben ziehen kann in dieser Pyramide, dass man sie abholt und immer weiter nach oben zieht, weil wir glauben ja alle an das Fahrrad. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass meine Nachbarin Tina jetzt Rennradfahrerin werden muss. Ja. Aber ich wünsche mir, dass sie mehr Fahrrad fährt, auch für ihre eigene Gesundheit, und mehr Vertrauen in dieses Fahrrad entwickelt, wenn sie auch mal auf einem gescheiten Fahrrad sitzen würde und nicht so auf so einem furchtbaren Baumarktfahrrad, wo ich mich auch nicht draufsetzen würde, das auch ständig kaputt ist.
Ja.
Da kann man gemeinschaftlich dran arbeiten. Da kann man auch im Handel sagen, hey, ja, natürlich könntest du jetzt das und das Fahrrad kaufen, aber glaub mir, mit dem Fahrerlebnis, du wirst es wirklich genießen. Du wirst nicht so viel Reparaturen haben, so viele Ausfälle. Du wirst sicherer steuern können. Ja, also ich war am Anfang, natürlich gibt es unterschiedliche FahrerInnentypen, aber es hat sich dann schon sehr erschlossen, mit diesen Bildern vor Augen, wen kann man wie adressieren. Und ich möchte noch einmal betonen, dass ich als Passion-Driven Rider keine Affinität zur Technik habe, wie es in der Definition kommt. Und very service-oriented auch bin und dankbar, wenn ich da meine Leute habe und auch Geld ausgebe. Sehr bewusst und sehr dankbar dafür, was sie da alles tun. Also ein Satz, glaube ich, war, der mir sehr gut gefallen hat in die Richtung, es gibt kein Low-Interest, sondern High-Barrier-Zielgruppen.
Ja, ich glaube übrigens, dass man dieses Hebeln von Zielgruppen in dem Fall gar nicht auch nur auf Frauen beziehen sollte, sondern wirklich auch einfach auf alle das Gefühl zu vermitteln, dass Fahrradfahren Spaß macht. Und dass wir auch wieder selber ein bisschen mehr diesen Spaß nach vorne stellen. Weil ich werde persönlich nie vergessen, wie cool meine erste Fahrt mit meinem Velo de Ville Kompaktrad war. Das ist einmal das perfekte Fahrrad für mich. So, hätte ich nie gefunden, aber wurde mir empfohlen im Küstenradladen. Und dann habe ich bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, um mich durch alles durchzurecherchieren und zu verstehen, weil das muss man sich ja selber konfigurieren. Das kannst du ja nicht einfach so bestellen. Da kannst du alles selber entscheiden. Das war schon ein Prozess für mich, aber und das Gefühl, das muss noch viel stärker rüberkommen. Egal, ob man jetzt Frau oder Mann ist, völlig Wurst. So dieser Spaß am Fahrradfahren und auch die Reliability des Fahrrads als Fortbewegungsmittel, das ist einfach eine Story, die wir eigentlich als Branche zusammen gemeinschaftlich nach vorne tragen sollten.
Mit Selbstbewusstsein. Und dann kann sich die Branche auch wieder mit Selbstbewusstsein entwickeln und das noch mehr ausschöpfen, weil ich glaube, auf der einen Seite an die Stagnation, das glaube ich tatsächlich, dass das möglich wäre. Aber ich glaube, es ist noch enorm viel Potenzial da und Frauen sind nur ein Teil davon. Es ist wirklich die Frage des Adressierens. Und ja, aber ihr habt so ein paar Hebel identifiziert. Magst du ein bisschen anteasern, was ihr so angedacht habt und auch mit den Experteninterviews herausgearbeitet habt?
Ein paar haben wir ja schon angesprochen, ne? Das Thema Sicherheit stärker in der Kommunikation und auch in der Beratung zu verankern. Das Thema Passform. 48% der Frauen legen Wert beim Kauf, dass das Fahrrad auf ihren Körper eingestellt ist. Wenn das nicht proaktiv irgendwie klar ist, dass das gemacht wird im Laden, online, wie auch immer, egal was der Verkaufskanal ist, dann kann das halt sein, dass man sehr hart an den Bedürfnissen von Frauen vorbei verkauft. Und dass es halt wichtig ist, auch ein Angebot zu schaffen, wo zum Beispiel, und das hat Alexander von Giant gesagt, wo Wissen aus sportiven Segmenten auf Stadt- und Alltagsräder übertragen wird. Und da nicht die ganze Zeit so eine Trennung stattfindet, so, ne, also das ist Rennrad, das ist nur für Rennrad, das ist nicht für dich, hier ist dein Alltagsrad, sondern dass man da auch ein bisschen voneinander lernt eigentlich und das auch mal ein bisschen vermischt, weil gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht. Dann auch, was klar, Rennrad, Gravel ist auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt. Frauen sind da aber noch nicht so stark affin hinterher, ne? Also es ist am Wachsen, aber diese Passion-Driven und sehr sportiven Das sind 18% der Frauen.
Das ist so wenig, das glaube ich ja fast gar nicht, weil ich sehe so viele Frauen auf dem Rennrad und Gravel. Und wenn ich mir dann denke, dass da noch Potenzial ist, dann sehe ich nur noch Frauen.
Ich weiß, da ist voll viel Potenzial, aber es ist halt noch nicht so die breite Masse. Und die breite Masse startet halt erstmal mit der Alltagsmobilität.
Mhm. Ja, das ist diese Saugwirkung, die ich sehe. Mhm. Also wenn man dann erstmal, man muss sich ja so ein bisschen rantasten, man kann ja nicht irgendwie sagen, ich bin ab und zu auf dem Fahrrad unterwegs und jetzt steige ich direkt auf, also kann jeder sagen, aufs Rennrad, aber Frauen fehlt eben oft da das Selbstbewusstsein.
Ja.
Auch wieder Beispiel aus der Nachbarschaft. Ich habe einen Nachbarn, der fährt nie Alltagsfahrrad, hat dann die Geschichte mit Gravel mitbekommen und hat sich sofort eine Gravelmaschine gekauft. Ich habe dich noch nie auf dem Fahrrad gesehen. Ja. Never ever. Seine Frau fährt Fahrrad im Alltag natürlich. Und die würde niemals auf die Idee kommen, sich ein Gravel oder ein Rennrad zu kaufen, um mit Selbstbewusstsein zu sagen, ja klar, ich fahre jetzt hier meine 30, 40, 50, 60, 70 Kilometer.
Ja, ich kaue auf der Idee bestimmt seit einem halben Jahr rum.
Furchtbar, Dominik, furchtbar. Wenn ich in Berlin wohnen würde, ich würde dich ziehen, sage ich dir.
Ich weiß.
Also ich würde hoffen, dass du mich dann ziehst, aber ich würde dich aufs Fahrrad ziehen, ja.
Also ich glaube, Alltagsmobilität ist ein wichtiger Hebel, dass das einfach stärker auch als okay empfunden wird. Ne? Man muss nicht die Sportskanone sein und ne, eben die 40, 50 bis 100 Kilometer am Wochenende fahren, aber halt wirklich, dass das mehr auch in die Kommunikation und in die Sichtbarkeit einfach rückt. Was auch gesagt wurde, Cargo-Lastenräder, weil die einfach sehr nah an dem Bedürfnis von Frauen mit Familie, mit Kindern, Besorgung und so weiter liegt, dass auch da ein bisschen die Angst vor diesem riesen Lastenrad genommen wird, ne? Dass man da auch mal Probefahrten anbietet und vielleicht nicht nur im Fahrradladen, sondern auch mal woanders, auf Straßenfesten oder kleineren Veranstaltungen, ne? Die einfach in der Region stattfinden.
Ja. Easy Cargo in Berlin. Sorry, dass ich da gerade unterbreche, aber Easy Cargo in Berlin, Andreas hatte ich auch schon im Podcast, der geht halt direkt auf den Wochenmarkt.
Ja, genau.
Und stellt sich dahin. Ach, wie schlau. Wie schlau.
Ja.
Sagt ja, wieso soll ich es bei meinem Fahrradladen machen? Da kommen ja nur die Leute, die schon interessiert sind. Ich will ja andere abholen.
Absolut. Und dann natürlich, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dann am Point of Sale, im Handel, da dann halt auch bedürfnisorientiert Fragen zu stellen, wenn man jetzt vielleicht sich nicht hundertprozentig in die Zielgruppe rein versetzen kann. Das ist ja völlig okay, muss man ja auch nicht. Aber dann die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Mhm. Und dann daraufhin halt auch beraten, ne? Mhm. Ich glaube, Uwe Wöll hat das in einem Podcast ja auch sehr Anführungsstriche ketzerisch gesagt, so haben wir eigentlich wirklich gelernt zu verkaufen in der Fahrradbranche oder lief das einfach von alleine und jetzt müssen wir anfangen, das Verkaufen zu lernen.
Mhm. Toller und, Typ, dieser Uwe.
Toller Typ, dieser Uwe, aber ich glaube halt schon, dass ne, so eine bedürfnisorientierte Beratung vor dem Verkauf kommt.
Ja. Was ich auch wichtig fand in eurem Resümee war diesen Punkt Komplexität reduzieren, also nicht aufbauen und sagen, ja, und hier haben wir noch technische Elemente XY, um mit Zahlen ums Eck zu kommen, sondern diese Komplexität nehmen, wenn es sie denn am Rad vorhanden ist, abzubauen und in einfachen Worten zu erklären, was sie für einen Nutzen hat, also Nutzen fokussiert und nicht Zahlen fokussiert.
Ja. Ja.
Geht auch über Frauen hinaus. Und andere Frauen sind sicherlich wieder, die wollen Zahlen hören. Das wollen wir ja auch gar nicht irgendwie ausschließen.
Ja, weil alle die heute kein Fahrrad fahren und von uns als Branche aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass es echt praktisch und einfach und angenehm und schnell und sicher sein kann, Fahrrad zu fahren, dann ist da noch sehr viel mehr als die 950 Millionen Euro als Umsatzpotenzial drin.
Mhm. Vor allem, wenn man dann auch so Bundles schnürt, wie ihr auch empfehlt, da wäre ich zum Beispiel auch offen für. Wenn mir beim Verkauf angeboten wird, Sissi, du bringst das Rad so und so oft vorbei.
Ja.
Wir machen das und das, das ist im Preis inkludiert oder wir machen dir eine Flat oder was auch immer.
Ja,
das,
und ich wette, auf diesen 70 Seiten sind jetzt noch 10 andere Aspekte.
Ja, ja. Das könnt ihr auch mal selber jeder individuell durcharbeiten. Die KI kann es für euch zusammenfassen, genau für euren spezifischen Fall.
Auf jeden Fall.
Wo findet man denn die Studie, Dominik?
Auch auf velostiftung.de. Da gibt es den direkten Download. Da ist auch kein Formular oder irgendwas davor, sondern man kommt direkt auf die PDF, kann sie sich runterladen und dann in die KI ihrer Wahl hochladen und sofort loslegen.
Perfekt.
Oder ganz oldschool, wie ich, ausgedruckt hier auf dem Tisch.
Wahnsinn, ich habe
es rascheln hören. Das ist auch eine Option. Ja.
Wie wird es weitergehen? Ich glaube, ihr habt vor allem jetzt zu Eurobike hin so einen krassen, also Endspurt kann man ja nicht gar nicht sagen. Es war ein Dauersprint seit Februar, glaube ich, habt ihr losgelegt.
Ja.
Ich habe jetzt heute in einem Gespräch Women in Cycling Treffen gehört, dass da jetzt erst gerade so angedacht wird, was im Anschluss passieren wird, oder?
Ja, also dass wir das ehrenamtlich machen, das merkt man halt auch, indem wir halt einfach immer hasse. Okay, jetzt haben wir das geschafft, was machen wir jetzt als nächstes? Ne? Und das ging super schnell, der Summit war Ende Januar, dann haben wir gesagt, ah ja, okay, wir wollen eigentlich diese Studie machen. Dann dann haben wir losgelegt und dann die letzten Wochen waren super intensiv, weil du dann halt wirklich gerade zum Ende hin rechts und links alle Details abstimmen musst und die Kommunikation startest. Und jetzt geht's halt wirklich darum, was machen wir jetzt damit? Zum einen würden wir super gerne mit Unternehmen weiter an diesen Daten arbeiten und halt Leitfäden für einzelne Bereiche auch weiter ausarbeiten, was jetzt eigentlich Best Practices ist. Weil die Hebel und die Empfehlungen, das haben wir jetzt natürlich nicht im Detail ausgearbeitet, sondern es ging wirklich erstmal darum, eine Datengrundlage zu schaffen. Und jetzt ist halt eigentlich der nächste Schritt, was leiten wir jetzt alles aus diesen Daten ab? Wo sind Felder, wo wir noch mal tiefer reingehen müssen? Was kann man eigentlich als Inspiration in bestimmte Bereiche mit reinnehmen? Wo gehen wir jetzt überall in dieser Studie hin? Wie können wir den Handel erreichen? Wie können wir die Hersteller erreichen? Und so weiter und so fort. Und das startet praktisch jetzt. Deswegen alle, die sich heimlich vielleicht die Studie schon runtergeladen haben und gerade auf Seite 45 sind oder so, bitte meldet euch bei uns. Wir würden super gerne weiter darüber sprechen und auch Feedback bekommen, weil das ist super wichtig. Wir haben letztes Jahr mit der ersten Studie angefangen, dieses Jahr die zweite. Wir wissen einfach, dass es sehr wichtig ist, datenbasiert reinzugehen, wenn es um emotionale Themen geht. Und darum dreht es sich ja oft auch bei uns. Und wir wollen halt wirklich eine Objektivität in eine Sache reinbringen. Und am Ende ist es in unser aller Interesse, nach vorne zu kommen.
Ja, und ich finde so Leitfäden dann auch super. Also im Nachgang nicht nur die Validierung, dass da was ist, sondern auch, wie kann ich damit umgehen und das den Menschen draußen mit an die Hand geben, ein bisschen Inspiration. Ja. Nur so kleine Anstupser sind es ja manchmal. Manchmal sind es tatsächlich ganze Hebel, die umgelegt werden.
Ja.
Aber, und Dominique unter uns, also ich habe als Moderatorin von Webinars sehr positive Erfahrungen gemacht. Und vielleicht kann man das auch in dem Raum andenken, dass Webinars vielleicht ganz viele Menschen erreichen für die unterschiedlichsten Zielgruppen und da in die Diskussion gehen, wie macht ihr das, was kann man da machen, was sind eure Erfahrungen?
Hundertprozentig, also, ja.
Ich hoffe schon, dass diese Studie in ihrem Umfang und in ihrer Bedeutung jetzt aufgegriffen wird und weitergespielt wird.
Ja.
Dominik, ich kann gar nicht groß genug Dank aussprechen an dich, an Katja, an Isabel, Amelie. Habe ich irgendjemanden vergessen? Big Shoutout.
Sie ist noch der Kommunikationswizard.
Die darf man nicht erwähnen, weil es ihr so peinlich ist.
Ja.
Mega Kommunikation, wie steht's? An euch. Dominik hat es gesagt, falls ihr in der Industrie seid, nehmt die Studie mit, sprecht sie mit euren Leuten vielleicht auch durch, gebt sie weiter, überlegt, wo für euch noch Potenzial liegen könnte, hinterfragt eure Kommunikation und Ansprache. Ich glaube, das ist alles wichtig. Eure Präsentation, eure Angebote. Öffnet euch. Frauen sind so tolle KundInnen. Ich glaube, man hat mega, mega Freude mit Frauen. Ja. Da ist noch Potenzial. Und vor allem kontaktiert gerne Women in Cycling Germany, ob mit Fragen oder Vorschlägen oder Gedanken. Ja. Oder vielleicht wollt ihr auch mal was sponsern, dass man da noch mehr in die Datengenerierung reingehen kann. Und wenn ihr einfach nur Zuhörerin sein solltet, einfach nur Radfahrerin, Radfahrer, schreibt mir, was euch bewegt, was euch fehlt und nehmt fleißig das Rad. A presto, ihr wunderbaren Menschen. Bis zum nächsten Mal.